Ich möchte vor der Predigt gern noch beten, dass wir durch dich neues Leben haben können. Und unser Anliegen ist, dass du uns als Gläubige weiterhin segnest, aber auch zum Segen gebrauchst. Und wir danken dir, dass du mitten unter uns bitte dem Segen Gottes leben können, aber gleichzeitig auch ein Segen sein können. Dafür ist eins zunächst ganz grundlegend, nämlich, dass wir erst einmal grundlegend unter den Segen Gottes kommen. Und das kommen wir dann, wenn wir zum Glauben an Jesus Christus kommen. Das sagt nämlich die Bibel in Galater 3, Vers 13 und 14, dass dort, wo wir an Jesus Christus glauben, wir unter den Segen Gottes kommen. Und mit dem Glauben an Jesus Christus ist nicht einfach nur der kopfmäßige Glaube gemeint, dass wir Jesus Christus als rechten Herrn wissen, dass es der Sohn Gottes ist, sondern da ist der beziehungsmäßige Glaube gemeint, dass wir Jesus Christus einmal erkennen als Retter und Herrn und ihn dann auch in unser Leben als Retter und Herrn einladen und dann auch in der Beziehung mit ihm leben, dass es auch in unserem Alltag sichtbar wird, Jesus ist unser Herr. Und das ist schon der nächste Punkt, wo deutlich wird oder was Voraussetzung dafür ist, dass wir im Segen Gottes leben können, dass sich im Alltag Jesus auch als unser Herr erweist, dass wir Jesus gehorsam sind. Das ist ganz klar, da gibt es einige Kapitel in der Bibel dazu, wo die Rede davon ist, nur wo wir auch im Gehorsam Gott gegenüber leben, dass wir dort den Segen erfahren können. Ist ja klar, wenn Gott uns segnen will und sagt, was wir tun sollen und wir tun gerade das Gegenteil, klar, kann da der Segen Gottes nicht drauf sein, sondern nur dort, wo wir auch auf Gott hören. Und deshalb braucht es auch den Gehorsam. Und wenn jemand weiß, hier in diesem oder in jedem Punkt bin ich Jesus nicht gehorsam gewesen, dann ist es gut, dass wir umkehren, dass wir Buße tun, umkehren und wieder in den rechten Weg einfahren. Und das ist ganz wichtig, was der Daniel in der Einleitung gesagt hat. Wir wollen das nicht aus eigener Kraft machen und sagen, so Christopher, jetzt musst du dich aber anstrengen und schauen, dass du sehr diszipliniert bist, sondern in der Kraft Gottes. Wo wir merken, da bin ich gefallen, wollen wir ins Gebet gehen und sagen, und Herr Jesus, stärke du mich durch deinen Geist, hilf du mir, ich möchte dir als Diener zur Verfügung stehen. Und dann in der Kraft Gottes, da können wir auf dem rechten Weg vorwärts gehen. Ja, das sind zwei ganz grundlegende Dinge. Heute in der Predigt möchte ich aber auf etwas anderes eingehen, was den Segen Gottes bringt, nämlich die Einheit. Wir lesen dazu den Predigttext Psalm 133. Psalm 133, ein Wallfahrtslied von David. Siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dort hat der Herr den Segen verheißen. Leben bis in Ewigkeit. Es ist ganz interessant, wenn wir betrachten, wie der David diesen wunderbaren Psalm anfängt. Nämlich mit dem Wörtchen siehe. Siehe. Siehe, hier gibt es etwas Feines, etwas Liebliches, etwas absolut Erstrebenswertes. In unserer Welt, da bekommen wir auch immer wieder so eine Siehe an den Kopf geworfen. Siehe dorthin, bei den Nachrichten. Was für ein Siehe bekommen wir dort an den Kopf geworfen? Siehe auf diese Katastrophe, siehe auf jene negative Nachricht, siehe, das Ereignis könnte bedrohlich sein, siehe dort der Börsenabsturz und so weiter. Und dann könnte man fast vor lauter diesen Siehe da den Eindruck bekommen, katastrophal das Leben, auf das wir zugehen. Also positive Zukunftsaussichten, Fehlanzeige. Aber es gibt noch andere Siehes in dieser Welt. Zum Glück die Werbung. Die Werbung, die sagt auch sehr viel. Siehe dorthin, siehe dieses Produkt, das musst du noch kaufen. Siehe diese Ferien, die solltest du unbedingt noch buchen und so weiter. Und all diese Siehes von der Werbung, die haben ein Ziel, nämlich das Ziel, in uns ein Gefühl auszulösen. Das Gefühl von der Bedürftigkeit. Schau mal, du bist eigentlich noch nicht so richtig gut. Und dass es dir so richtig gut geht, dann musst du einfach ein bisschen Geld ausgeben und so. Und diese hier, die lösen in uns das Gefühl der Unzufriedenheit aus. Und dann gibt es noch weitere Siehes in unserer Welt. Von der Bildungsideologie heutzutage. Da gibt es auch ein Siehe, was uns an den Kopf geworfen wird. Und das wird eigentlich überall uns eingetrichtert, nämlich das Siehe auf dich selber. Von der Bildungsideologie wird uns heute gesagt, auf die Selbstverwirklichung kommt es an. Oder auf die Selbstbestimmung kommt es an. Du musst selber über dein Leben bestimmen und schauen, wie du dich selbst entwickelst und dich selbst weiterbringst und so weiter. Und dieses hier kann in uns auch etwas auslösen, nämlich das Gefühl von der Überforderung. Weil wir doch auch wissen, was ist denn das richtig Gute für uns? Und wir haben so viele Möglichkeiten in unserer Welt heute, wie wir uns alles selbst verwirklichen können. Und wenn man gar nicht weiß, was ist denn das Gute und Richtige für uns, kann dieses Siehe auf dich selbst, siehe, wie du dich selbst verwirklichen kannst, ein großes Gefühl von der Überforderung aufkommen, auf sich selbst geworfen zu sein, allein sein, allein über sein Leben bestimmen zu müssen, das kann uns total überfordern. Und von daher bin ich froh, dass hier in der Bibel ein anderes Siehe steht. Hier ist von einem Siehe die Rede, was absolut erstrebenswert ist. Ein Siehe, was lieblich, was wunderbar ist, was fein ist. Und auf diesem Siehe ist sogar noch der Segen Gottes verheißen. Wunderbar. Und dieses Siehe, das ist die Einheit der Brüder. Die Einheit der Brüder ist so ein wunderbares Siehe, das absolut erstrebenswert ist. Und jetzt müssen wir uns natürlich fragen, was ist mit den Brüdern gemeint? Wer sind genau diese Brüder? Also wir hier in der Schweiz kennen uns ja aus mit den Brüdern. Das, und zwar von Schiller, Wilhelm Tell. Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern. Also die Einheit im Volk, die Brüderschaft im Volk, das können Brüder sein. Und ich muss sagen, wenn wir in einem Land leben dürfen, wo Frieden herrscht, wo man sich nicht gegenseitig die Köpfe einhaut und so weiter, wo kein Bürgerkrieg herrscht. Ja, das ist ein großes Vorrecht. Das ist ein großes Vorrecht, wenn man in einem Land leben darf, wo man sagen kann, und das ist meine Heimat. Und seine Heimat nicht verlassen muss, weil dort die Zustände so katastrophal sind, dass man sagt, ich verlasse lieber meine Heimat, als länger da in diesem Zustand vom Unfrieden in diesem Land zu leben. Dass wir das hier in der Schweiz erleben dürfen, ein Land zu haben, wo Frieden herrscht, das ist ein großer, großer Segen. Und wir können Gott nicht genug dankbar dafür sein, dass wir das haben können. Da können wir Gott von Herzen dankbar sein. Aber dann können wir Brüder auch noch in einem zweiten Sinne verstehen, nämlich im wörtlichen Sinne. Brüder im Sinne von Brüder halt, also innerhalb von der eigenen Familie oder man kann es auch weiter fassen, innerhalb von der eigenen Verwandtschaft. Die eigene Verwandtschaft, auch größer gesehen, die Schwestern können wir da dazu zählen und so. Also auch das können wir unter Brüdern verstehen. Und wenn wir in der Verwandtschaft erleben können, wie dort Frieden herrscht, wie dort Harmonie herrscht, dann ist das ein großer Segen. Wenn man nicht sagen muss, in meiner Familie da herrscht Neid und gegenseitige Missgunst und so, da ist das wunderbar. Wie sieht das in unseren Familien aus? Herrscht dort der Friede Gottes? Wir wissen, dass wo das nicht der Fall ist, wo kein Friede da ist, wo Missgunst, wo Neidereien da sind, da kann das enorm viel Kraft, enorm viel Lebensenergie und Lebensfreude einrauben. Und die Bibel, die fordert uns auf, so viel an euch liegt, haltet Frieden mit jedermann. Wenn wir Frieden haben dürfen in der Familie, wollen wir Gott dankbar sein. Aber es kann durchaus auch Situationen geben in unseren Familien, vielleicht auch in unserer weiteren Verwandtschaft, wo eben kein Friede herrscht. Da wollen wir schauen, was liegt an uns, dass wir Friedensstifter sein können. Da ist der Segen Gottes verheißen. Was können wir dazu beitragen, dass Frieden herrscht in unseren Familien? Und ich muss sagen, wir können eigentlich recht viel dazu beitragen. Wir können es nicht machen. Da braucht es immer den anderen auch dazu. Aber wir können einige Dinge dazu beitragen. Zum Beispiel, dass wir ab und zu mal auf unser Recht verzichten. Wir haben ein gutes Recht, aber um des Friedens willen können wir ab und zu auch mal auf unser gutes Recht verzichten und dem anderen Recht, sein Recht durchboxen lassen. Und das kostet uns etwas. Das kostet uns etwas, auf das eigene Recht zu verzichten. Aber wenn wir das tun, können wir etwas gewinnen, was mehr wert ist, wie das eigene Recht durchzuboxen, nämlich den Frieden. Und das wollen wir vor Augen haben. Der Frieden ist mehr wert, wie das eigene Recht ständig durchboxen. Und dann können wir noch was anderes tun. Wir können auf das eigene Recht verzichten, aber dann können wir auch noch was aktiv tun. Nämlich, wir können das Gute für den Nächsten suchen. Wo Neid in der Familie herrscht, dann ist das ja meistens deshalb so, weil man denkt, ich komme zu kurz und der andere kriegt mehr und so weiter. Und jetzt können wir gerade das Gegenteil davon tun. Statt zu sagen, ich bin neidisch auf den anderen, können wir sagen, ich bin ja von Gott so unwahrscheinlich reich beschenkt. In Christus habe ich alle Reichtümer, die es überhaupt gibt. Also ich bin der reichste Mensch auf der Erde. Und jetzt können wir uns die Frage stellen, und was kann ich dem anderen Gutes tun? Statt zu überlegen, was sollte der andere mir Gutes tun, können wir uns überlegen, was können wir dem anderen Gutes tun. Wir kreuzigen also unsere Anspruchshaltung und stellen uns die Frage, und wie können wir dem anderen Gutes tun? Und das ist ungemein friedensfördernd. Wenn wir nicht schauen, wie kann ich mich beim anderen bereichern, sondern wie kann ich den anderen bereichern, das ist friedensfördernd. Und da wollen wir uns immer wieder die Frage stellen, was können wir dazu beitragen, um Friedensstifter zu sein in der eigenen Familie? Ja, wir können einiges dazu tun und wir wollen unseren Beitrag dazu leisten. Aber dann gibt es noch eine dritte Kategorie von. Und diese dritte Kategorie finden wir im Neuen Testament. Das sind die Glaubensbrüder. Oder die Glaubensgeschwister. All diejenigen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, sind ja Kinder Gottes geworden. Und wenn wir jetzt eine große Schar von Menschen sind, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, sind wir Glaubensbrüder und Schwestern, weil wir ja Kinder Gottes sind. Und jetzt ist es ein großes, großes Vorrecht, das wir als Glaubensgeschwister haben. Nämlich, dass wir eine geistliche Familie haben. Das ist ein großes Vorrecht. Eine geistliche Familie, geistliches Daheim, ein geistliches Zuhause zu haben. Und jetzt ist es so, dass wo wir uns in der Gemeinde entsprechend verhalten, im positiven Sinne, als Glaubensbrüder und als Glaubensschwestern und in Einheit zusammen sind, da ist ein großer Segen Gottes verheißen. Im Neuen Testament, da haben wir verschiedene Beispiele von Gemeinden, wie man Gemeinde gelebt hat. Wir haben da das Beispiel von der Gemeinde in Jerusalem. Von ihr heißt es, sie waren wie ein Herz und wie eine Seele. Und wenn wir schauen, wie die Gemeinde gewachsen ist, das ist phänomenal, die ist täglich gewachsen und Gott hat ein enormes Wachstum geschenkt. Von 3.000 Mitgliedern ist sie ja im Nu auf 5.000 Mitglieder gewachsen. Und ja, wie das dann eine Ausstrahlung hatte, phänomenal. Die waren sogar so ein Herz und eine Seele, dass sie miteinander ihre Besitztümer geteilt haben und haben gesagt, nicht das ist mein und das geht dich überhaupt nichts an, sondern sie haben das geschaut, was die Gemeinschaft wartet und haben da auch ihre Besitztümer geteilt. Und enorm segensreich durfte die Gemeinde in Jerusalem sein. Aber dann haben wir auch andere Gemeinden in der Bibel, die Gemeinde in Korinth zum Beispiel. Dort hat man nicht ganz so die Einheit gelebt. Der Paulus, der musste ihnen ganz deutlich schreiben, wie man als Einheit lebt und hat da das schöne Bild vom Körper gebraucht. Vielmehr war das bei der Gemeinde in Korinth so, dass Paulus sagen musste, bei euch, da herrschen ja Spaltungen. Die einen sagen, ich gehöre zu der Gruppierung von Paulus, andere haben gesagt, ich gehöre zu der Gruppierung von Apollos und dann haben die Besserwissers gewusst und wir gehören zur Gruppierung von Christus. Ja, das ist natürlich richtig gewesen, wenn man Christus angehört. Und das war die ganz genau richtige Richtung. Aber die Einheit, die war gefährdet in dieser Gemeinde. Da gab es unterschiedliche Gemeinden im Neuen Testament. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auch als Gemeinde, als Einheit leben, um segensreich leben und wirken zu können. Vor einem Monat hatten wir ja Ältestenretret. Und etwas, was wir ganz dankbar erkannt haben, war, wir haben schon seit Jahren einen Frieden in der Gemeinde. Seit Jahren dürfen wir hier einen Frieden in der Gemeinde haben. Und das ist uns ein Anliegen, dass auch wir den Frieden in der Gemeinde weiter behalten können. Das ist ja eigentlich interessant, wenn man von uns als Ältesten gerade anschaut. Wir haben da Leute, die haben 5 verschiedene Gemeindehintergründe im Ältestenrat. Und doch dürfen wir eine Einheit sein, das ist ein Geschenk Gottes. Und wir sind dankbar, wenn ihr auch weiterhin für uns als Ältestenrat betet, dass Gott uns die Einheit bewahrt und wir im Segen arbeiten und wirken und diskutieren und planen und so können. Und das wollen wir auch für die Gemeinde tun. Wir hier in der Gemeinde kommen auch von ganz verschiedenen Gemeindehintergründen. Und uns ist es ein Anliegen, den Frieden und die Einheit zu bewahren, dass wir in Einheit wirken können. Übrigens, die Zettel, wo da Daniel angekündigt hat, wegen der Gemeinde-DNA, ist auch eine der Maßnahmen, wo uns wichtig ist, wir wollen die Einheit der Gemeinde stärken und uns bewusst machen, was ist denn überhaupt unsere Gemeinde-DNA? Was macht uns aus und wollen, also wir wissen das natürlich alle schon, aber wir wollen ganz bewusst auch das stärken, was uns als Gemeinde, als AB Bern ausmacht, damit wir in Einheit weitergehen können. Und jetzt, was können wir alles dazu beitragen, um die Einheit in der Gemeinde zu stärken und zu fördern? Einmal ganz einfach, die Gemeinschaft untereinander fördern. Das machen wir immer wieder beim Appetit zum Beispiel. Ganz herzlichen Dank allen, die sich da einsetzen beim Appetit, dass wir da Gemeinschaft untereinander pflegen können. Aber Gemeinschaft pflegen können wir auch ganz natürlich, wenn wir uns einander einladen. Im Neuen Testament heißt es ja an einer Stelle, seid gastfreundlich ohne Murren. Also wenn wir ohne Murren jetzt da Leute von der Gemeinde einladen und sagen, komm doch uns besuchen, zusammen Mittagessen und Nachmittag verbringen und so, da pflegen wir Gemeinschaft untereinander. Und da können wir uns dann persönlich austauschen und Gemeinschaft pflegen. Das ist einheitsfördernd. Wenn wir einfach nur in Gottesdienst gehen und dann wieder nach Hause gehen, einander nicht kennen, also das fördert nicht unbedingt die Gemeinschaft. Da tut man dieselbe Predigt hören, macht sich seine Gedanken ganz individuell dazu, aber das ist nicht unbedingt ein Gemeinschaftsding. Und wenn wir Gemeinschaft untereinander pflegen, da ist das einheitsfördernd. Und wenn wir nach dem Gottesdienst uns gegenseitig fragen, sag mal, wie geht's denn dir? Und dann tauschen wir uns aus über unser Freud und unser Leid und nehmen Anteil füreinander. Da ist das gemeinschaftsfördernd. Ja, wir wollen ein offenes Ohr füreinander immer wieder haben. Oder ganz schöne Gemeinschaft kann man auch haben am 3. März. Wer gerne wandern gehen möchte im Schnee, der kann sich da zur Schneeschuhwanderung anmelden beim Paul Zürcher. Auf dem Internet, auf unserer Homepage finden wir die Informationen dazu. Ich weiß nicht, ob es noch draußen Anmeldeflyer hat dazu. Oder direkt beim Paul kann man sich auch anmelden. Die Gemeinschaft in der Gemeinde, die fördern wir aber auch dadurch, dass wir dazu beitragen, am selben Ziel zu arbeiten. Und jetzt kann man sich fragen, was ist denn dasselbe Ziel von der Gemeinde? Was verfolgen wir als Gemeinde für ein Ziel? Wir verfolgen ein Ziel, das ist der innere und der äußere Gemeindeaufbau. Das ist das Ziel unserer Gemeinde, der innere und der äußere Gemeindeaufbau. Das ist eigentlich ganz einfach. Und ich muss sagen, wenn wir in irgendeiner Weise uns für dieses Ziel betätigen, sei es Sonntagsschule geben, sei es einen Siegesdienst machen, sei es im Beruf, im Arbeitsalltag Zeuge von Jesus Christus sein, mit Menschen da im Gespräch sein, da arbeiten wir gemeinsam am selben Ziel. Und das wollen wir vor Augen haben. Wir sind eine Gemeinde und wir haben ein Ziel, den inneren und den äußeren Gemeindeaufbau. Und jetzt arbeiten wir alle daran. Wir arbeiten alle an diesem selben Projekt. Und wenn wir das vor Augen haben, wir bilden eine Gemeinschaft, wo am selben Projekt arbeitet, dann verbindet das uns. Denn dann ziehen wir an einem Strick. Wir durften ja Ende letzten Jahres das Weihnachtsmusical haben. Da ist mal sehr plastisch vor Augen geführt worden, was es bedeutet, dass ganz, ganz viele an einem Strick gezogen haben. Unwahrscheinlich viele von der Gemeinde haben sich da eingesetzt. Vielen Dank allen. Und das hat was sehr Verbindendes gegeben, auch das Dabeisein. Und so wollen wir vor Augen haben, ein selbes Projekt, das ist nicht einfach nur das Weihnachtsmusical, was ja schon letztes Jahr war, sondern ist auch der Gemeindebau. Und da sind wir alle beteiligt, auch wenn wir im Gebet daran Anteil nehmen, wenn wir in der Musik dabei sind, wenn wir in der Leitung mit dabei sind. Und jetzt wollen wir uns in diesem einen Projekt gegenseitig stützen. Und das können wir vor allem auch im Gebet. Wir haben ja die verschiedenen Gebetstreffen. Einmal die Gebetsstunden in Gümligen und Kiesen, aber dann auch verschiedene andere Gebetstreffen. Und da wollen wir Anteil aneinander nehmen, wo wir gerade auch persönlich dran sind, sei es in der Gemeindearbeit, sei es im Persönlichen, und wollen uns da einander stärken, weil wir wissen, wir stehen alle in demselben Projekt. Der innere und der äußere Gemeindeaufbau. Und da brauchen wir die Stärkung voneinander. Und bei den Gebetstreffen können wir natürlich auch ganz persönlich Anteil nehmen, wo haben wir Freude und wo haben wir Leid im Leben und können uns da einander unterstützen. Aber jetzt kommt das Allerwichtigste im Hinblick auf die Einheit. Nämlich das Entscheidendste für die Einheit in der Gemeinde ist, dass Jesus das Zentrum von uns bleibt. Dass Jesus das Zentrum von uns ist und dass Jesus das Zentrum von uns bleibt. Einmal ganz persönlich im Leben, dass Jesus als Herr über unser Leben regiert. Aber auch, dass Jesus als Herr über unser Gemeindeleben regiert. Das ist nämlich ganz interessant, was passiert, wenn Jesus als Herr über unser Leben regiert. Da regiert nicht mehr unser eigenes Ich über unser Leben, sondern Jesus herrscht über unser Leben. Und wenn nicht mehr ich über mein Leben regiere, kann ich nicht mehr Chef sein über den anderen, sondern ich habe ja selber einen Chef, Jesus. Und ich weiß, Jesus ist auch der Chef vom anderen. Und dann habe ich dem anderen nicht ständig irgendwelche Vorschriften zu machen und sagen, wie er sich verhalten soll und so, sondern ich stehe selber unter der Herrschaft von Jesus. Ich muss erstmal selber immer hören, was hat Jesus mir zu sagen und was sagt Jesus mir? Jesus sagt mir, liebe deinen Nächsten. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und es ist interessant, wenn wir genau das beherzigen, was Jesus uns sagt, den Nächsten lieben, dann passiert etwas Unwahrscheinliches. Die Einheit untereinander, die wird enorm gekittet. Jesus hat gesagt in Johannes 13, Vers 35, daran soll jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und jetzt wollen wir das genau für uns beherzigen. Wie kann ich meinen Nächsten lieben? Das soll unsere entscheidendste Frage sein. Nicht, was kann ich dem anderen vorschreiben, was er zu tun hat, sondern wie kann ich meinen Nächsten lieben? Wie kann ich meinen Nächsten unterstützen und das dann auch tun? Das ist die allerentscheidendste Frage, dass die Einheit in der Gemeinde gestärkt wird und Auswirkungen hat. Und das Schöne an dem, dass wir einander lieben, ist, wir müssen es nicht aus eigener Kraft tun, sondern wir können das aus der Kraft Gottes heraus tun. Denn in Römer 5, Vers 5 steht geschrieben, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Dadurch, dass wir Jesus in unserem Leben haben, ist auch die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Und jetzt können wir in der Kraft Gottes einander lieben. Manchmal fällt es uns ein bisschen schwer, den anderen zu lieben, weil der andere, der hat mal irgendeinen komischen Satz gesagt oder so, oder hat eine Sache gemacht, wo einem wehgetan hat und so. Und dann fällt uns das schwer, positive Gefühle zu haben dem anderen gegenüber. Und dann ist es gut, wenn wir an der Liebe Gottes andocken können und nicht denken müssen, ich muss jetzt aus eigener Kraft heraus den anderen lieben, sondern ich kann sagen, und danke Herr, dass deine Liebe in mir ist und hilf du mir jetzt auch zu sehen, wie ich dem anderen Liebe entgegenbringen kann. Der Heilige Geist befähigt uns zur Liebe innerhalb der Gemeinde, innerhalb der Familie, innerhalb der Verwandtschaft und auch in der Welt. Dort, wo wir es mit Menschen zu tun haben, die nicht gleich glauben wie wir. Und jetzt, wo wir so leben, in der Liebe Gottes, da sind wir verbindende Menschen. Da sind wir Menschen, die einheitsfördernd sind. Da sind wir gemeinschaftsfördernde Menschen. Und das ist etwas Wunderbares. Das ist etwas absolut Erstrebenswertes. Der David, der beschreibt das, wie erstrebenswert das ist mit zwei Bildern. Das erste ist das Bild vom Öl, das beim Aaron so herabfließt in den Bart, hin zu seinen Kleidern bis zum ganz unten. Ich weiß nicht, wer das so erstrebenswert finden würde, so. Also wenn er so einen langen Bart hätte oder so Öl und so. Für uns ist das ein bisschen ein komisches Bild. Aber wenn man in die Bibel hineinschaut, da sieht man, der David, der hatte das nicht jetzt bei sich so ganz plastisch selber vor Augen, sondern der Aaron, der hat ja etwa 400-500 Jahre vor dem David gelebt. Und dort war es so, dass der Aaron gesalbt worden ist zum hohen Priester. Und seine Söhne, die wurden auch gesalbt mit einem ganz besonderen Öl. Mit diesem Öl durfte sonst nur die Stiftshütte, das Heiligtum Gottes gesalbt werden und bestimmte Geräte und sonst niemand und nichts. Das war heiliges Öl. Hier ist von einem heiligen Öl die Rede, nicht von irgendeinem Öl, so Salatöl, was man über den Kopf gegossen bekommt oder so, sondern das ist heiliges Öl. Das Bild will uns sagen, die Gemeinschaft, wo wir in der Liebe Gottes leben, das ist etwas Heiliges, das ist etwas Göttliches, etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Und weil das so heilig und göttlich und besonders ist, betet Jesus ja auch in Johannes 17 für die Einheit seiner Jünger, dass sie eins seien, bittet er sein Vater in dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet. Und weil diese Einheit so wichtig ist, wollen wir diese Einheit auch als so wichtig erachten. Und das tun, was uns möglich ist, um diese Einheit auch zu fördern. Aber dann gebraucht David ja noch ein zweites Bild. Nicht nur das vom Öl, sondern auch von dem Tau, das herabfließt vom Berge Hermon. Ich weiß nicht, wer sich alles in Geografie gut auskennt, und zwar in der Geografie vom Land Israel. Wer das weiß, der weiß, der Hermon, der ist ja ganz im Norden von Israel. Das ist der einzige Berg in Israel, wo man auch Skifahren kann. Der ist so hoch, über 2000 Meter, ich glaube sogar über 2800 Meter ist sehr hoch. Und wenn da am Fuße vom Berg Hermon, da entspringt eigentlich der Jordan. Und Zion, wo hier auch die Rede von ist, der Tau, der herabfließt vom Berg Hermon zu Zion, das ist ja Jerusalem. Und eigentlich ist damit der Jordan gemeint, der seine Quellen hat am Fuße des Berg Hermon und dann das Land Israel durchwässert. Und der Jordan fließt ja dann ins Tote Meer, wo er dann aufhört zu fließen. Und das ist ganz interessant, ohne den Jordan wäre Israel ein Wüstenstaat, ein vertrocknetes Land. Und jetzt ist die Einheit der Brüder wie der Jordan für das Land Israel. Ein absoluter Segensbringer. Ein absoluter Segensbringer. Und genauso können wir ein Segensbringer sein füreinander und für die Welt, für die Menschen, wo wir zu tun haben, wenn wir in Einheit leben, wenn wir im Frieden Gottes leben, wenn die Liebe Gottes unsere Herzen bestimmt. Und das lasst unser Anliegen sein. Das lasst uns ein Anliegen sein. In der Liebe Gottes, im Frieden Gottes leben, um so für uns gegenseitig, aber auch für alle anderen eine Segen zu sein. Das ist etwas Göttliches, etwas Heiliges und etwas, worauf Gott seinen Segen verheißt. Und dieser Segen wird hier genannt, Leben in Ewigkeit. Leben in Ewigkeit, was ist das? Das bedeutet, dass wir unser Leben jetzt schon mit dem Ewigen führen können, dass wir jetzt schon den Allmächtigen Gott erleben können und wenn wir einmal sterben, in der Ewigkeit bei ihm sein werden. Das ist absolut das Wertvollste, was es gibt. Das absolut Erstrebenswerteste, nicht der Reichtum hier auf der Welt, nicht ein schönes Haus, nicht irgendwas sonst, sondern das Leben mit dem Ewigen, das Leben mit dem lebendigen Gott, das verleiht unserem Leben Gewicht, das macht unser Leben reich. Und wenn wir eine Perspektive über unser Leben heraus haben, dann ist das das Großartigste, was es gibt. Gott verheißt uns das. Er verheißt uns das Beste für unser Leben. Wir müssen nicht das Gute für uns selber suchen, sondern das möchte Gott uns schenken. Und wenn wir das als Geschenk von Gott annehmen, können wir das Gute für unsere Mitmenschen suchen und so ein Segen für sie sein. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns so reich beschenkt hast. Einmal, dass wir durch den Glauben an dich Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben dürfen, dass wir durch dich überhaupt unter den Segen Gottes kommen konnten. Wir danken dir aber auch ganz herzlich für unser Land, wo Frieden herrscht, für das Vorrecht, das wir erleben dürfen. Wir danken dir für unsere Familien und ganz besonders danken wir dir auch für unsere Gemeinde, wo du uns hineingestellt hast. Wir danken dir für den Frieden darin und wir bitten dich, dass du uns weiterhin segnest und uns zum Segen gebrauchst, dass du uns den Frieden erhältst, dass wir in deiner Liebe wachsen können und dass wir sein können wie der Jordan für das Land Israel. Ein Segen. Schenk du deine Gnade dazu. Amen.